Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Wismar Liesebike gewinnt das Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Jonas Vingegaard ist der erste Träger des gelben Trikots bei dieser Tour de France. Red Bull Bora Hansgrohe belegt zum Auftakt den 5. Platz. Gehen wir rein in die Analyse mit dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Servus nach Barcelona an Ralf Denk.
Hallo, schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Ja, Ralf, Etappensieg war der Wunsch, war das Ziel. Es hat dann doch recht deutlich nicht gereicht. 19 Sekunden fehlen auf Wismar. Wie ist die Gemütslage bei dir und dem Team?
Ja, die Gemütslage ist gut. Also das ist jetzt kein Weltuntergang. Das ist, wir haben mit Remco Evenepoel, das war unser bester Rennfahrer heute, 19 Sekunden verloren auf Jonas Vingegaard. Die mannschaftliche Homogenität bei uns hätte vielleicht ein Stück weit besser sein können. Deshalb waren wir bei der ersten Zwischenzeit auch schon relativ weit hinten, 12 Sekunden, konnten das aber dann halten. Also wir sind hinten raus nicht mehr langsamer geworden, aber ja, es ist ein Mannschaftszeitfahren. Du brauchst da 8 Rennfahrer auf höchstem Niveau, um da zu gewinnen bei der Tour de France. Für das hat es nicht ganz gereicht und deswegen sind wir 5. geworden.
Genau, auffällig, du hast es gesagt, dieser erste Sektor. Hat man da jetzt in der Blitzanalyse schon ausmachen können, wo es da gehapert hat?
Es war schon der Plan, dass wir relativ konservativ das Ganze angehen. Aber am ersten Strecken oder in der ersten Hälfte, also die ersten 10 Kilometer, wo doch es größtenteils flach war, da hätten wir ein Stück weit uns mehr erwartet von Dens und van Dijk. Und vielleicht hatten die beiden nicht den allerbesten Tag. Und dann haben wir andere Ressourcen. Mit anderen Ressourcen meine ich zum Beispiel Jai Hindley ein Stück weit eher benutzen müssen. Hört sich schlimm an, aber es ist so. Mhm. Und deswegen hat es dann zum Schluss hinten nicht mehr ganz gereicht. Aber wir haben das schon alles analysiert, die einzelnen Sektoren. Und zum Beispiel Remco ist die letzten 2 Kilometer sensationell gefahren. Also es war eine richtig, richtig gute Zeit auf ziemlich im gleichen Niveau wie Tadej Pogacar. Und von dem her können wir schon zufrieden sein. Aber wie eingangs erwähnt, um zu gewinnen, brauchst du 8 Leute auf höchstem Niveau. Das war heute leider nicht ganz so. Ich will jetzt da den Nico Denz oder den Mick van Dijk nicht kritisieren, aber sie haben sich auch vielleicht ein Stück weit mehr erhofft, aber sie waren heute nicht bei 100%, sondern vielleicht nur bei 99%.
Wie genau sind denn Positionierung und Führungslänge im Vorfeld durchgetaktet?
Das ist sehr, sehr genau durchgetaktet, weil unsere Race-Ingenieure lassen ja das alles über Simulationssoftware laufen. Und werden viele Eigenschaften oder viele Parameter eingespielt, wie das Wetter, wie der Wind, was kann der einzelne Rennfahrer leisten und spuckt die Software, die Analyse-Software eigentlich dann die Pacing-Strategie aus. Und bei uns gab es zum Beispiel Rennfahrer, die sind sehr lange Turns gefahren, von 50 Sekunden. Aber es gab auch Rennfahrer, die sind nur Turns gefahren von 10 bis 15 Sekunden.
Wie läuft denn die Kommunikation unter den Fahrern ab? Also heißt es dann so, jetzt Wechselposition 1 auf 3, auf 4, weißt, glaube ich, was ich meine.
Ja, das macht nicht der Rennfahrer an sich, sondern es macht der sportliche Leiter hinten im Auto. Also der hat quasi sein Gebetsbuch, wer in welcher Reihenfolge fährt und wer welche Länge der Führungen fährt, also die sogenannten Turns. Und dann sagt der nach 15 Sekunden Nico Denz raus, nach 45 Sekunden Remco raus und so weiter. Der delegiert das dann quasi von hinten im Auto.
Die haben also alle den identischen Sender quasi auf dem Ohr.
Genau, also der Teamfunk ist so, dass beim Zeitfahren nur One-Way ist. Also das heißt, es sind andere, leichtere Funkgeräte. Die Rennfahrer können nicht zurücksprechen, also sie kriegen nur Anweisungen aus dem Auto raus.
Okay, spannend. Auffällig war, dass Remco von Beginn an das Tempo gemacht hat und auch mitbestimmt hat. Was waren da die Idee dahinter? Bei anderen Teams hat man es bei ihren Kapitänen teilweise anders gesehen.
Ja, es gab die und die Strategie. Also Wismar hat eine andere Strategie gewählt. Die haben zuerst mal quasi die schweren Jungs benutzt für den ersten Teil der Strecke auf der flachen. Zum Schluss kamen dann die zwei kleineren Berge. Und wir haben es versucht, sehr homogen anzugehen. Deswegen hat auch Remco am Anfang sehr viel gearbeitet, hat aber dann trotzdem auf die letzten 2 Kilometer einer der besten Zeiten gefahren. Das zeigt, dass er eigentlich in sehr, sehr, sehr guter Verfassung ist. Nichtsdestotrotz, auch Florian Lipowitz hat eine großartige Leistung heute gezeigt, kam ein paar Sekunden hinter Remco nur ins Ziel und beide liegen jetzt in der Gesamtwertung auf Platz 5 und Platz 8 und somit können wir mit dem Ergebnis jetzt schon mal gut leben. Aber der erste Etappensieg ist weg, der prestigeträchtige, wo es auch um das gelbe Trikot ging heute. Und ich mache persönlich ja keinen Hehl draus, dass wir das schon gerne gehabt hätten.
Also du hast Florian angesprochen, er ist jetzt Achter, 35 Sekunden auf Vingegaard. Man denke ich, also wie ich euch kenne, rechnet ihr natürlich Möglichkeiten vorher durch. Sind diese 35 Sekunden in dem Segment unterwegs, was man vorher einkalkuliert hat?
Nee, man hätte schon gerne weniger gehabt, aber man muss auch Team Wismar Lisa Bike ein Kompliment machen. Sie haben auf dem Papier definitiv nicht die stärkste Mannschaft gehabt, aber sie haben eine tolle Pacing-Strategie gehabt, haben tolle Einzelleistungen gehabt, haben die Mannschaft homogen geführt, haben eine andere Strategie gewählt wie wir. Vielleicht war das die bessere, aber sie haben verdient gewonnen.
Ja, der Favorit waren sie ja definitiv nicht vorher. Also in aller Munde waren andere Namen. Ineos, über euch hat man gesprochen. Klar, dass Wismar Lisa Bike da nicht 22. wird, ist schon auch logisch. Aber also ich war überrascht, wie gut sie waren. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz genauso, der ganzen Szene hier. Wir haben ja das auch nach dem Zieleinlauf so ein Stück weit diskutiert, auch unter den anderen Teams. Alle waren überrascht über die Leistung, weil sie haben ja doch mit dem italienischen Bergfahrer Piganzoli und auch mit Sepp Kuss zwei Leute drin gehabt, die jetzt nicht vermeintlich Teamzeitfahren als Lieblingsdisziplin haben. Aber sie haben es gut hingekriegt und waren heute die Besten, waren auch besser wie das bis dato in der Saison überragende Team UAE und haben eben verdient gewonnen.
Hast du es denn als Lieblingsdisziplin? Du hattest im Vorfeld gesagt, gute Idee. Wie fällt das Fazit denn danach aus?
Ja, wenn man halt mal so den ganzen Tag beobachtet hatte im Paddock, was da so los war, wie die Spannung war, wie auch das ganze technische Personal, der heute gearbeitet hat, die 8 Bikes wirklich rennfertig zu machen bis ins letzte Detail und dann auch noch mit die ganze Strecke durchgegangen ist. Einer unserer Ingenieure ist in der Nacht zum Beispiel gestern oder vorgestern durch Barcelona gefahren, weil die Rennstrecke war dort autofrei. Mitten in der Nacht um 3 in der Früh hat er alles abgefilmt. Diesen Film haben wir dann vor dem Start nochmal die Rennfahrer vorgespielt, dass die nochmal sich die Kurven einprägen, wo ist was. Weil untertags kannst du quasi die Strecke nicht filmen, weil ja nur Stop and Go ist in Barcelona drin. Aber der ist um 3 in der Früh aufgestanden und hat dann die Strecke gefüllt. Da sieht man dann schon, was auch die Leute hinter den Rennfahrern für Begeisterung für den Sport haben. Und dann ist auch das kein Problem, um 3 in der Früh mal schnell aufzustehen und die 20 Kilometer mit dem Rad abzufahren, um eben Live-Bilder von der Strecke zu haben.
Unterscheiden sich denn Räder, Ausrüstung im Vergleich zu einem normalen Einzelzeitfahren?
Nicht wirklich, aber wir haben natürlich auch mit Specialized Bombenmaterial für diese Disziplin. Und Specialized ist halt auch sehr, sehr supportive. Also auch die haben extra Techniker nochmal so hier einfliegen lassen, die unsere Techniker unterstützt haben, wo auch gewisse Dinge diskutiert worden sind. Auch SRAM ist ein großer Partner von uns, dass man auch die richtige Übersetzungswahl dann trifft. Und das ist, da müssen eben für so ein Mannschaftszeitfahren viele kleine Rädchen ineinander greifen, dass dann zum Schluss eine tolle Zeit rauskommt. Auch die Bekleidung spielt eine große Rolle. Es hat dann nochmal vor der Tour de France jetzt die letzte Version von neuen Zeitfahranzügen gegeben, die wo auch Specialized uns zur Verfügung stellt. Und alles in allem war die Präparation für diesen Tag schon enorm. Aber ich glaube auch, dass es schlussendlich unseren Sport größer macht, wenn er so technisch wird, wenn er dann so einen Tag wie heute, wenn man das so hinfiebert, wenn die Teams strategisch sich auf diesen Tag vorbereiten, dann ist das schon ein toller Auftakt für eine Tour de France. Also ich finde es einfach schöner und extravaganter, so ein Auftakt, als wie jetzt eine klassische Flachetappe zum Beispiel.
Naja, die Zuschauer vor Ort, die sehen ja da ein echtes Spektakel. Bericht uns doch bitte kurz von Barcelona. Die Bilder sahen am TV großartig aus. Wie ist es denn vor Ort?
Wir sind im März immer hier in Barcelona. Das Barcelona-Wochenende der Katalonien-Rundfahrt. Also hier geht quasi immer die Katalonien-Rundfahrt zu Ende. Also wir sind sehr verbunden mit der Region. Wir kennen die Region. Auch die Strecke heute oder auch morgen, das sind keine Neuigkeiten für uns. Und es ist einfach auch, wir sind im Hotel im Hinterland. Ich war heute mal in der Früh kurz vorm Hotel, was da Radfahrer vorbeifahren. Es ist eine radsportbegeisterte Region, war ja auch 92, glaube ich, Olympiastadt. Und man spürt da schon die Begeisterung für Sport im Allgemeinen.
Aber dann heute wahrscheinlich im Vergleich zu einer Katalonien-Rundfahrt natürlich nochmal eine Portion obendrauf.
Das ist in der Tat so, weil die Tour de France ist die Tour de France und eigentlich ist die Tour de France ein französisches Sportevent. Heute wurde sie in Katalonien, in Barcelona, in der Hauptstadt von Katalonien gestartet. Und in der Tat waren die Straßen noch mal viel, viel, viel voller als wie im März bei der Katalonien-Rundfahrt.
Das Weltereignis Tour de France. Wie sieht denn jetzt der weitere Abend aus? Es ist jetzt genau 20.45 Uhr. Wir sind ja vergleichsweise für eine Tour de France sehr spät dran. Und um diese Uhrzeit habt ihr normalerweise zu Hause den Podcast schon in eurem Feed, habt ihn hoffentlich schon durchgehört. Es ist natürlich beim Auftakt gerade jetzt heute alles ein bisschen später. Wird das jetzt noch hektischer oder wie läuft denn der Abend?
Das wird nur ein richtig langer Abend, vor allem fürs Personal, fürs Servicepersonal. Mit Servicepersonal meine ich die Physiotherapeuten, die Osteopathen, die Ärzte, die kümmern sich jetzt um die Rennfahrer. Die kriegen jetzt alle ihre Behandlungen, weil das war schon ein richtig hartes Rennen. Man hat es auch an Lipowitz gesehen heute, der ging ganz, ganz tief. Und ich habe vorher mit ihm kurz nochmal sprechen können. Also der hat gesagt, boah, ich bin im ersten Stock, aber ich nehme einen Aufzug. Meine Beine tun schon weh. Ja. Okay. Und wir sind im Hotel schon. Das heißt, das ganze Medical Team kümmert sich aktuell um die Rennfahrer. Und das technische Servicepersonal räumt quasi das ganze Zeitfahrmaterial auf. Wir haben fürs Zeitfahrmaterial verschiedene Fahrzeuge, die werden hier in der Region dann auf dem sicheren Parkplatz deponiert, das Ganze, und geht dann in der letzten Woche direkt an den Genfersee, wo das Einzelzeitfahren der Tour de France stattfindet. Also wir fahren das Material jetzt nicht von hier wieder nach Raubling zurück, sondern wir deponieren das hier und fahren es dann in der letzten Tour de France-Woche von Barcelona nach Genf. Das ist so das ganze, die ganze Logistik des Zeitfahrmaterials. Und ansonsten werden jetzt die Räder für morgen hergerichtet. Es werden massiv viele Flaschen gerade eben befüllt, Verpflegung hergerichtet. Also, am Hotelparkplatz ist ein großes Pobavo, wo die verschiedenen Betreuer eben ja die Räder herrichten, die Verpflegung für morgen herrichten. Und das geht sicherlich noch ein, zwei Stunden. Ich habe gerade vorher bei uns im Chat gesehen, Mitarbeiteressen ist 23 Uhr, Rennfahreressen ist 22.30 Uhr. Also das sind schon sehr, sehr lange Tage, aber das gehört halt auch dazu, zur Tour de France.
Genau. So, morgen ist das Stichwort. Es geht von Tarragona nach Barcelona wieder. 168,5 Kilometer werden gefahren. Die Etappe ist als Etappe auf hügeligem Gelände klassifiziert. Nach 94 Kilometern wartet ein Anstieg der zweiten Kategorie, ehe es dann drei Runden durch Barcelona mit drei Anstiegen auf den Montjuïc geht. Etappenstart ist 13:45, Ankunft wird gegen 17:25 erwartet. Apropos Erwartung, was sehen wir denn da morgen? Was ist dein Gefühl?
Ja, zuerst mal zur Strecke. Also auch diesen Streckenabschnitt kennen wir sehr gut von der Katalonien-Rundfahrt. Und der erste Teil geht am Meer entlang. Und auch hier sind die Straßen oft eng, Kreisverkehre, Fahrbahnverengungen, Speedbumps und so weiter. Ich erwarte da ein sehr hektisches Rennen, weil es ist die Tour de France, es stehen da massiv viele Leute an der Strecke, dann geht es in kleinen Schwenker ins Hinterland, da kommt jetzt Kategorie 2 Berg und dann geht es runter nach Barcelona und es ist alles, ja, die Strecke ist nicht wirklich gerade, die Strecke ist nicht wirklich breit, also ich erwarte morgen ein sehr hektisches Rennen. Und wenn es dann auf den Rundkurs geht in Barcelona, ein ähnlicher Rundkurs ist auch das Finale der Katalonien-Rundfahrt. Also auch hier kennen wir den Rundkurs und der ist richtig hart. Der ist richtig hart. Wir fahren drei Runden auf dem Rundkurs und ich erwarte, dass morgen auch wieder die Besten, also Vingegaard, Pogacar, hoffentlich auch Remco, Florian, Ayuso, morgen um den Tagessieg kämpfen werden. Also es ist für mich nicht nur so ein hügeliger Überbrückungstag, sondern es ist Sonntagmorgen, zweite Etappe der Tour de France, viele Leute an der Strecke und ich erwarte morgen richtig hartes Radrennen.
Heißt fürs Team, die Kapitäne beschützen, sie in gute Position bringen und sie werden es dann, so wie du es andeutest, wahrscheinlich am Ende auch selber regeln müssen.
Ja, also der Anstieg ist richtig steil auch, ist zwar nicht lang, aber es ist ein richtig steiler Anstieg. Dann kommt gleich das Ziel. Zum Ziel geht es auch noch ein Stück weit hoch. Das ist weniger steil, aber der Anstieg vorm Zielanstieg, der hat es richtig in sich. Wir fahren da dreimal drüber und ich denke, dass es morgen auch wieder eine Selektion geben wird. Positionieren ist sehr, sehr wichtig und es werden die besten Rennfahrer der diesjährigen Tour de France den Tagessieg unter sich ausmachen.
Dann können wir uns schon auf die morgige Etappe und natürlich auch den morgigen Podcast Inside Red Bull Bora Hansgrohe freuen. So, Ralf, in 2 Stunden 11 Minuten gibt's Essen für dich. Da wünsche ich dir einen guten Appetit. Sag herzlichen Dank und wir hören uns morgen wieder.
Ich freue mich und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.